Sam Mendes tut es.
Alfred Hitchcock tat es.
Steven Spielberg tut es.
Martin Scorsese tut es.
Alejandro Iñárritu tut es. Hallo und willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir heißen euch herzlich willkommen hier wieder in einer illustren kleinen Podcast-Runde. Yeah. Ich bin der Niklas, das ist der Matthias. Nee, andersrum. An den Mikrofonen, wie immer, stell dich selbst vor.
Niklas Cage.
Was heißt, stell dich vor, introduce dich, ne? Die allermeisten sollten dich kennen. Ja, und ich, der Matthias, bin auch wieder am Start. Wir grüßen euch, hallihallo. Ja, Niklas, wie geht's, wie steht's?
Ja, ich werde langsam ein bisschen unruhig, aber ich war lange nicht mehr im Kino. Ich war tatsächlich, seitdem ich umgezogen bin, noch gar nicht im Kino. Also hier. Nur wenn ich in Marburg war. Krass, ne?
Ach nee, wirklich?
Ja, ich meine, es ist ja gerade irgendwie diese kleine Flaute am Start, ne?
Man kann dazu sagen, du hattest vorher ein Kino in, weiß ich nicht, 5 Minuten Laufweite,
ja,
ne?
Hier, das ist richtig geil.
Und ja, und wie ist es jetzt? Wie weit musst du ungefähr zum Kino?
Also ich muss schon Auto fahren und das ungefähr 15, 20 Minuten.
Okay, ja. Okay. Ja, das ist dann schon nochmal so wie bei mir. Ja. Dann, ne? Ich wohne ein bisschen ländlich und dann sich aufraffen, losfahren, parken, aussteigen, hinlaufen, Ticket ziehen oder Ticket schon haben. Ja, das überdenkt man dann immer, ja, ne? Tatsächlich. Ich habe, vor 10 Jahren hatte ich auch relativ nah ein Kino. Habe ich dir schon mal erzählt, habe ich ja auch mitten in der Stadt gewohnt.
Ja, und
ja, das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation. Aber jetzt haben wir euch ein Rätsel im Cold Opener präsentiert. Steven Spielberg tut es, Sam Mendes tut es, Alejandro Iñárritu tut es und viele weitere auch. Was tun sie denn?
Ja, was tun sie denn?
Was tun sie?
Sie arbeiten mit One-Takes.
One-Takes, Plansequenzen, genau. Ja, ein Filmemacher-Stilmittel, wenn man so will, oder ein Stilmittel zum Auflösen bestimmter Szenen. Also mit One-Take können, glaube ich, die allermeisten schon gut was anfangen, oder? Was würdest du sagen? One-Take ist so der gebräuchlichste Begriff in dem Sinne.
Ja, das ist ja auch relativ selbsterklärend eigentlich, ne?
Ja. Eine lange Sequenz, bei der nicht weggeschnitten wird, bei der die Kamera ja in den meisten Fällen auch dauerhaft in Bewegung ist, anders jetzt als was ist denn das krasse Gegenteil? Ich habe vor kurzem hier gesehen, ne? Hatte ich glaube ich auch hier im Podcast drüber gesprochen, kann das sein? Von Robert Zemeckis, wo die Kamera starr ist. Aber da gab es schon Schnitte, das muss man sagen. Schnitte, Überblendungen und so, ne? Was ja bei einer Plansequenz, je nachdem, was es ist, ob es ein echter One-Shot ist, da kommen wir auch gleich noch zu, oder eben mit versteckten Schnitten oder verdeckten Schnitten oder so gearbeitet wird. Ja, wie kommen wir denn überhaupt drauf, ne? Wir haben eine Serie gesehen, ist ja auch mal was Außergewöhnliches.
Ja.
Vor allem Niklas, mit dem rede ich selten über Serien.
Ey, wirklich,
zumindest,
ne?
Zumindest Serien, die wir beide gesehen haben. Das kommt nicht so häufig vor. Ja. Und mit einem fast schon sehr, wenn man sich nicht Mühe gibt, unaussprechlichen Namen.
Adolescence.
Ich hätte jetzt gesagt Adolescence. Aber ja, ich muss mal ganz kurz. Was heißt denn das überhaupt? Adolescence.
Das ist die Pubertät.
Du weißt es. Ah, das ist Pubertät. Ach, guck an. Crazy. Ich wusste das nicht. Ich habe die Vokabel, nee, hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Ich wollte es noch googeln. Ist das dumm? Vielleicht muss ich das rausschneiden. Vielleicht ist mir das nachher im Schnitt peinlich und dann schneide ich es.
Ist ein englischer Begriff, so ist. Ich meine, es ist ja der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur und all seine Schulkameradinnen und Kameraden sind ja 13, 13, woher der Begriff des Teenagers überhaupt erst kommt. Und das geht ja auch so ein bisschen mit der Pubertät einher.
Ach, von 13 kommt das?
Ja.
Nicht von 14.
Ich habe noch eine Rückfrage. Hat dich das gestört bei hier, dass die Kamera so statisch war? Oder?
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, weil ich es hier schon mal erzählt habe, im Podcast, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich fand den Film wirklich okay bis gut. Also es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich hätte da noch, ich glaube, ich habe eine kleine Review in unsere Gruppe geschrieben, weißt du? Und da habe ich auch so reingeschrieben, das hätte ich mir noch 2 Stunden weiter angucken können. Also genau so, aus einer Perspektive. Das lag aber weniger daran, dass ich mich gut mit den Figuren identifiziert habe oder dass es groß emotional war, sondern einfach, weil der Rhythmus gut war. Die Ortswechsel oder die Epochenwechsel, die waren gut. Das fand ich eigentlich, es war so Robert Zemeckis typisch, auf einem Robert Zemeckis typischem Level. Wo ich mich gut unterhalten gefühlt habe, sagen wir so. Und das mit der statischen Kamera, das hat mich überhaupt nicht gestört. Es war sogar, wenn du plötzlich so einen Sprung hast von 150 Jahren in die Vergangenheit, das ist eigentlich ganz witzig. Du hast nämlich vorher immer den Blick in dieses Wohnzimmer. Und dann springst du eben 150 oder 200 Jahre, wie viel auch immer das ist, da stand das Haus da noch nicht. Dann war da nur so ein Weg, der zu einem anderen Haus geführt hat. Und dann hast du diese ganzen, Aristokraten und Leute, die auf ihren Kutschen irgendwie, und dann passiert irgendwas auf diesem Weg, noch bevor das Haus da stand, in dem sich ja der Hauptteil der Geschichte so abspielt, ne?
Ja. Interessant auf jeden Fall.
Ja, also muss ich mir noch wirklich anschauen. Ja, guck dir den an, der tut nicht weh, der ist mal was anderes, ein bisschen experimenteller. Ich bin mir sicher, irgendein anderer Filmemacher hat sowas ähnliches oder sowas sicherlich vorher schon gemacht. Robert Zemeckis ist garantiert nicht der Erste, der irgendwie auf die Idee kam, aber es ist jetzt halt Hollywood und Tom Hanks und...
Ja, hier Robert Zemeckis, vielleicht mal ein kleiner Tipp für euch, falls ihr Bock habt auf einen Film mit einer alternativen... Fall. Nennen wir es mal Kameraführung.
Alternative Kameraführung in einer Serie ist ja auch, wie gesagt, wie wir drauf gekommen sind, ne? Wie hast du es jetzt gesagt?
Adolescence.
Ja. Da haben wir auch ein Novum. 4 Folgen, Miniserie und jede einzelne Folge ist ein One-Shot, ist ein echter One-Shot. Warum betone ich das? Es gibt so Filme, wie beispielsweise 1917 oder Birdman oder Rope von Alfred Hitchcock. Mhm. Im deutschen Titel Cocktail für eine Leiche. Ich glaube, das ist auch so, Rope war wahrscheinlich so mit einer der ersten, der auch mit so versteckten Schnitten gearbeitet hat. Wie kann man sich das vorstellen? Kamera fährt durch den Raum, dann kommt plötzlich eine Säule im Vordergrund, die Säule verdeckt kurz das Bild, es wird alles schwarz und dann kann man natürlich cutten und neu reinschneiden, ne? Also man kann das unterbrechen. Bei Adolescence war es tatsächlich so, ich habe mir mal diese Making-ofs angeguckt, die haben das wirklich durchgezogen, ne? Die haben irgendwie in der ersten Woche haben sie es geprobt mit den Schauspielern, dann in der zweiten Woche kam irgendwie die Technik dazu und in der dritten Woche haben sie es abgedreht, ne? In mehreren Versuchen. Und alles an einem Stück. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe was in einem Video gesehen von Corridor Crew, ne? Die ganzen Special Effects auseinandernehmen. Es gab eine Szene, ist in der zweiten Folge, da kommen wir ja gleich drauf, ne? Es gab eine Szene, da muss wohl irgendwie ein CGI-Fenster eingesetzt worden sein, weil die Kamera einmal durch eine Glasscheibe durchfährt.
Oh.
Ja, wo der Junge aus dem Fenster springt und vor den Cops flieht. Das ist jetzt kein Spoiler. Aber da fährt die Kamera tatsächlich, mir ist es im Film auch nicht aufgefallen oder beim Gucken, Aber sie fährt tatsächlich durch eine Glasscheibe durch. Und die Glasscheibe...
Fährt die nicht durch selbe Fenster, wie er rausgesprungen ist?
Nee. Ja. Die fährt links durch eine Glasscheibe und... es ist stark davon auszugehen, dass da auch keine Scheibe drin war und die dann nachträglich eingesetzt wurde, ne? CGI-Scheibe. Ja. Aber Niklas, sei so gut, hol uns mal ab, erzähl mal, was ist Adolescence überhaupt für eine Serie?
Ja, wir befinden uns wahrscheinlich im Jahr 2023, 2024 auf jeden Fall, nicht in der Vergangenheit oder so. Wir befinden uns in einem englischen Dorf, dessen Name jetzt, glaube ich, gar nicht näher genannt wird, ist auch eigentlich völlig egal. Und dort wird eines Morgens die Familie des 13-jährigen Jamie aus dem Schlaf gerissen von einem, ja, wie nennt man das, so einem Sondereinsatzkommando, die die Tür einrahmen, ne?
Ja, mit so einem SWAT würde man sagen.
Ja, genau, so ein SWAT-Team, genau. Und die stehen mit so einem Durchsuchungsbefehl und einem Haftbefehl für Jamie vor der Tür.
Mhm.
Denn der 13-Jährige wird beschuldigt, seine Klassenkameradin Katie heißt sie, glaube ich. Warum das problematisch ist, dass ich den Namen jetzt, dass ich darüber nachdenken muss, erwähne ich später nochmal. Er wird beschuldigt, sie ermordet zu haben. Und ja, er wird dann eben abgeführt und der Rest der Serie beschäftigt sich dann, die erste Folge beschäftigt sich mit seinem Verhör. In der zweiten Folge wird so ein bisschen im Schulumfeld ermittelt durch einen Ermittler der Polizei. Die dritte Folge besteht fast ausschließlich aus einem Gespräch zwischen Jamie und einer Psychologin, die ein Gutachten über ihn erstellen soll. Und in der vierten Folge erfahren wir so ein bisschen, was das Ganze nicht mit ihm... Ich glaube, in der vierten Folge ist er kein einziges Mal zu sehen. In der vierten Folge erfahren wir, was das so ein bisschen mit seiner Familie macht. Weil er hat ja nicht nur sein Leben und natürlich auch das Leben von Katie zerstört, sondern auch das seiner eigenen Familie, erfahren wir dann in der letzten Folge so ein bisschen.
Ja.
Und jede Folge, wie gesagt, ist etwa eine Stunde lang und spielt dann auch innerhalb von einer Stunde, weil wie wir jetzt schon gelernt haben, One-Take, das heißt in Echtzeit.
Ja, das hat ein bisschen die Immersion gebrochen, würde ich sagen, aber minimal. Das ist jetzt Meckern auf einem relativ hohen Niveau, was die Inszenierung und die Technik angeht. Es heißt ja immer so, in der ersten Folge geht es ja dann so, ja, der Junge, es ist erst 15 Minuten her, ne, so ungefähr.
Ja.
Kann man jetzt, also man kann es bestimmt nachprüfen, aber da wird ja oft die Zeit genannt. Erinnerst du dich, weißt du, was ich meine, wo er dann zwischendurch diese Zeitangaben macht, tatsächlich dieser Polizist oder so, ich weiß nicht, oder der Anwalt. Und dann denke ich mir,
in der ersten Folge.
Ja, und ich denke mir dann immer so, wie schnell ist das jetzt alles gegangen? Innerhalb von 10 Minuten haben die ihm die Tür eingetreten, dann sind sie schon hier. Er wurde in seine Untersuchungszelle gesteckt. Der Strafverteidiger ist gekommen und das alles innerhalb von 10 Minuten. Ne? Also da wirkt das wirklich alles sehr dörflich, als wäre das alles Haus an Haus. Aber wie gesagt, es hat so ganz minimal die Immersion gebrochen, weil ich so die Fahrtwege und diese ganzen Laufwege und so, das habe ich in dem Moment nicht alles so ganz gekauft, ja. Aber ansonsten perfekt zusammengefasst, würde ich sagen.
Ja, aber an sich ist das schon sehr beeindruckend. Also ich weiß, was du meinst mit der Immersion. Ich dachte auch so, ja okay, also der hat den Strafverteidiger vor 3 Minuten angerufen, jetzt ist er plötzlich schon da.
Ja.
Aber was halt für ein logistischer Aufwand dahinter steckt, das ist ja eigentlich das Beeindruckende daran, ne?
Ja. Ja.
Ich meine, die haben die Folgen wirklich Stück am Stück gedreht. Meine Fresse, wie würde ich das noch sagen? Und es war ja geplant, dass sie für jede Folge 5 Drehtage haben, wo sie den einen Take morgens drehen und einen Richtung Abend.
Mhm.
Und Netflix UK hat mal veröffentlicht, welchen Take sie für jede Episode benutzt haben.
Ah, witzig.
Also zum Beispiel bei Episode 1 haben sie Take 2 benutzt.
Mhm.
Der wurde am ersten Tag gedreht.
Mhm.
Bei Episode 2 haben sie Take 13 genutzt, der wurde am 5. Tag gedreht. Episode 3 Take 11 am 5. Tag gedreht. Episode 4 Take 16 am 5. Tag gedreht.
Oha.
Also das sind ganz viele Takes, offenbar so die letzten, die sie überhaupt aufgenommen haben.
Ja. Warum so viele? Also ich glaube jetzt nicht, die haben jetzt die vierte Episode nicht 16 Mal durchgespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim 10. und beim 11. Mal oder dass es ständig schon so nach 10 Minuten oder nach einer halben Stunde irgendwas Eklatantes passiert ist in dieser riesigen Choreografie, ne?
Ja, ja.
dass man dann direkt abbrechen musste. Also,
ja, das werden sie relativ frühzeitig abgebrochen haben, weil sonst hätten sie ja nicht irgendwie in 5 Tagen fast anderthalb mal so viele Takes drehen können, wie eigentlich geplant war.
Genau.
Aber das ist schon krass auf jeden Fall.
Ja. Nur mal zum Vergleich, ne? Bei Victoria oder auch dem anderen Film von Stephen Graham, der ja auch zusammen mit derselben Crew entstanden ist, Boiling Point, oder wie er hier heißt, Yes Chef.
Yes Chef.
Ja, da haben sie, glaube ich, 3 Takes gemacht. Zumindest, also ich meine, bei Victoria war es so, also Victoria, diese deutsche Koproduktion, ich weiß, also ganz deutsch ist der Film nicht, oder eine ganz eigene deutsche Produktion ist es ja nicht, der so im Berliner Nachtleben spielt, da ist es ja auch so eine komplette Choreografie und da haben sie, meine ich, 3 Takes gemacht, ne? Und ich glaube auch den 3. genommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und Boiling Point ist ja genau das gleiche. Auch alles an einem Stück durchgezogen. Den habe ich auch im letzten Jahr gesehen, der ist aber schon von 21, glaube ich.
Ja.
Und ja, war richtig gut. Also ritt ein bisschen auf der The Bear-Welle mit, aber man kriegt so einen guten Vorgeschmack eigentlich auf Adolescence mit Boiling Point oder andersrum. Wenn ihr weiter One-Takes gucken wollt mit demselben Team, mit derselben Crew, mit demselben Hauptdarsteller, ja, dann kommt ihr bei Boiling Point beziehungsweise Yes Chef.
Mit demselben Hauptdarsteller?
Ja, ist auch Stephen Graham, genau.
Achso, ist das der Vater oder wer ist das?
Ja, genau.
Ah, ja.
Ja, stimmt, der Junge ist eigentlich der Lead. Also Jamie, ne?
Ja, der hat ja auch so eine krasse Performance abgeliefert, also das kann man gar nicht anders sagen. Das war ein krasses, das ist irgendwie sein erster Acting Credit, ey, wie heftig ist das?
Ach, ist sogar sein erster Acting Credit.
Ja.
Okay. Ja.
Mega krass.
Also in einem Film wahrscheinlich, ich vermute mal, der hat schon Theater oder so gespielt, ne? Weil die Mitschüler in der 2. Folge, davon sind ja ganz viele echte Schüler, ne? Einfach Laiendarsteller.
Ja.
Das merkt man auch bei dem, es gibt ein Interview, also ein Verhör, eine Befragung von der besten Freundin des Mordopfers. Und das fand ich ein bisschen, es ging so, habe ich ihr nicht ganz abgekauft, wie sie so gesprochen und gespielt hat, muss ich sagen. Nee. Da dachte ich, da hat es ein bisschen auch, also minimal die Immersion gebrochen, dass ich mir dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und ja, es lag eben an dem nicht ganz überzeugenden Schauspiel tatsächlich. Anderen Darsteller, der Sohn des Polizisten und so, muss ich sagen, top. Da merkt man es auch ein bisschen, aber man merkt einfach, dass die echt sind und nicht keine Rolle spielen, ne? Sondern sie sind jetzt so das Schüler-Ich. Wie wollen wir es machen? Wollen wir mal so über jede Folge ein bisschen Revue passieren? Jetzt haben wir damit ja schon fast minimal angefangen, aber ich würde sagen, die erste Folge hast du ja schon beschrieben.
Ja. Ja gut, dann lass uns aber jetzt an dieser Stelle, bevor es endgültig zu spät ist, nochmal sagen, also erstens, kleine Spoilerwarnung, ja, wir reden jetzt einfach offen über die Serie und zweitens auch eine kleine Triggerwarnung, wir reden jetzt auch über Themen wie Inzeltum, Mord respektive Totschlag und Femizid.
Ja.
Wenn euch das triggert, dann schaltet vielleicht lieber nächste Woche wieder ein.
Ja, jo.
Und falls ihr die Episoden nur noch nicht gesehen habt, dann schaut sie und schaltet danach wieder ein.
Okay, dann wird ab jetzt gespoilert.
Genau.
Also, du hast die erste Folge ja schon gut beschrieben. SWAT-Einsatz, Jamie wird aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen. Polizeistation, Untersuchungshaft, es geht alles relativ schnell. Und dramaturgisch muss ich sagen, das ist... Das war schon ein herber Schlag in die Magengegend, also bis zum Schluss hin, muss ich sagen. Das ist, es passiert viel dazwischen. Ich muss auch sagen, es hat mich sehr, vielerlei Hinsicht sehr betroffen gemacht. Auch so die Tatsache, wie krass die Härte des Gesetzes so ein Teenager trifft, ne, zu Beginn. Ja. Denkst du dir, wow, abgefahren, wie das hier abläuft. Der wird hier behandelt, ja, wie in so einer Strafkolonie, möchte man fast schon sagen, im Vergleich zu seinem normalen Leben, schätze ich mal. Du hast keinen oder eine sehr eingeschränkte Freiheit, sehr eingeschränkte Rechte. Sobald du da eben in Handschellen reingeführt wirst, egal ob 13 oder 23 oder 63,
ja.
Das muss ich sagen, das war schon eine bittere Pille zu schlucken, wie so die Härte des Gesetzes durchgesetzt wird, ne? Das
muss ich aber kurz dazu sagen, dass
ja.
In Deutschland, das wissen wir, da fängt die Strafmündigkeit mit 14 an.
Ah ja.
In England ist es wohl 10.
Ach, krass.
Ja, ja, also er war da schon strafmündig und das, also vielleicht gibt es dann schon so ein Jugendstrafgesetz, aber dass er da jetzt dann davon kommt, wie es in Deutschland vielleicht wäre, damit kann er nicht rechnen, ne.
Ja, also ich kann es nicht nachprüfen, aber ich denke mal, so wie uns das gezeigt wurde, ist das größtenteils realistisch. Ja, seit Verhaftung war eben so ein Betreuer, ich sag mal so ein Mitarbeiter vom Jugendamt oder so, war mit dabei die ganze Zeit, bis er sich dann für einen Elternteil entscheidet, der ihm dann so beistehen soll, beim Verhör mit der Polizei und beim Gespräch mit dem Anwalt und so weiter.
Ja.
Er entscheidet sich für seinen Vater und hier muss man auch sagen, das lässt sich ganz gut beschreiben, die Kamera wechselt ja ständig zwischen Büros der Polizisten, Verhörräumen, Zelle und Wartezimmer, in dem die Eltern warten.
Ja.
Und das passiert so schön fließend, ne? Man verfolgt immer eine Person, die die Räumlichkeiten verlässt. Ob das jetzt ein Protagonist ist oder einfach nur ein Statist, dem die Kamera dann folgt. Sie verlässt den Raum, dann schwenkt die Kamera rüber, geht beispielsweise in dieses Wartezimmer und dann sitzen da schon wieder die, die ratlosen Eltern und die Schwester und und so geht das ständig hin und her, ne? Ist dir das aufgefallen?
Ja, das wiederum ist mir irgendwann ein bisschen negativ aufgestoßen.
Vergeht also schon nicht, ein bisschen Zeit, ne?
Will?
Da vergeht einfach ein bisschen Zeit, so 10, 15, 20 Sekunden, ne, die man verliert bei diesen Übergängen.
Also das auch und dadurch, dass sie halt einfach, also entweder sie hatten keine andere Idee für eine Transition oder es gab einfach keine andere Möglichkeit, weil du merkst halt, okay, jedes Mal, wenn sie die Location wechseln müssen, dann läuft random so eine Person einfach kurz rein, an die sie sich dann heften können. So. Und das ist im Laufe der Serie bestimmt 3, 4, 5 Mal passiert. Und irgendwann dachte ich so, ja schade, hättet ihr jetzt hier einen Schnitt machen können, hätte es vielleicht ein bisschen schöner aussehen können. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Mir ist natürlich bewusst, wie schwierig das ist.
Aber, aber ich würde sagen, das ist schon so die homogenste Lösung. Anders geht's nicht. Und Menschen... Ich habe mir das tatsächlich auch so erklärt, denk so, ja, dann ist es halt so, dann bewegen sich die Leute eben, die sitzen nicht nur auf ihren Stühlen, ne, sondern da ist wirklich Movement irgendwo dahinter, ne? Da ist ständig Bewegung. Was wäre die Alternative gewesen? Du hast dann doch eine, in der Visualität eine freiere Kamera, die beispielsweise plötzlich in den Luftschacht fliegt oder so, ne? Durch die Luftschächte und dann hättest du aber nicht mehr dieses, es ist alles in einem Take gedreht, ne? Sondern wir wechseln jetzt auf eine digitale Kamera. Wir machen jetzt so ein bisschen wie David Fincher, der ja dann auch gerne mal das Bild dem Zuschauer komplett digital präsentiert. Aber das wollten sie hier, glaube ich, nicht.
Ja. Ich meine, was die Alternative ist, das sehen wir ja gewissermaßen in Folge 2. Diese Kamerafahrt ist ja mittlerweile schon fast viral gegangen, möchte man
sagen. Ja, total. Ja. Aber dazu muss ich sagen, sag ruhig mal, was du meinst.
Also die zweite Folge findet ja im Umfeld der Schule statt und am Ende befinden sie sich auf dem Parkplatz der Schule und dann fliegt die Kamera vom Parkplatz der Schule zum Ort des Verbrechens, was vielleicht so Luftlinie 300 Meter sind oder so.
Ja, 3 Kilometer vielleicht, würde ich sagen.
Kilometer?
Nee. Ja, war das wirklich nicht so weit?
Das war nicht weit, nee.
Okay, also dann habe ich es
falsch. Ein ganz kleines Örtchen und du fliegst ja nur so 3, 4 Blocks weit. Jedenfalls, die Kamera hat sich vor diesem Drohnenflug bewegt und auch danach. Das heißt, sie müssen wirklich die Kamera an eine Drohne montiert und dann am Parkplatz in Empfang genommen und wieder abmontiert haben. Also das haben sie schon sehr, sehr aufwendig gemacht.
Genau. Ja, die wird eingehangen, die Kamera.
Eingehangen, ja.
Muss ich aber dazu sagen, also war für mich jetzt kein nichts, was ich noch nie gesehen hätte, weil ich habe so Behind-the-Scenes-Footage schon öfter gesehen, wo beispielsweise auch einfach nur die Kamera gegriffen wird, die Drohne, wo der Drohnenoperator dann quasi die Rotoren abstellt, unten drunter steht schon einer bereit, greift sich die Drohne, läuft durch ein Haus, hebt sie wieder nach oben, der Drone-Operator startet die Propeller und fliegt weg. Also habe ich schon öfter mal gesehen in Making-of von so Werbefilm-Footage oder so. Das ist jetzt nicht, die haben das nicht als erstes, sind die auf die Idee gekommen, hey, wir können doch eine Kamera da unten dranhängen und überm Boden laufen.
Gar nicht, aber
ich finde es trotzdem erstaunlich, dass das jetzt so, ich sag mal, im Mainstream, wie du gesagt hast, jetzt sehr viral geht, ne?
Ja,
ich kannte das eher so von Blogs und von Instagram-Seiten, die mehr so für Branchenleute gedacht sind, ne?
Ja.
Wo einfach ständig Behind-the-Scenes-Material geteilt wird. Mir ist das dann auch egal für was. Ich finde einfach so die Umsetzung interessant, ne? So als selber als Filmschaffender oder.
Ja, total, total.
Ja. Deshalb, mich hat es tatsächlich nicht überrascht, dass so eine Art Shot, so eine technische Umsetzung da drin auftaucht. Mhm. Ja. Aber faszinierend, wie das in Echtzeit einfach dargestellt wird. Ne? Dieser ganze Flug über den Ort wird einfach dargestellt. Wir fliegen von diesem alleinstehenden Mädchen weg. Das ist ja auch die beste Freundin wieder, ne?
Ja.
Des Mordopfers. Sie steht da kurz so alleine und verlassen. Und dann hast du diese wundervolle Transition, fliegt über den Ort und dann an dem Ort, wo sie ihre Freundin verloren hat, ne?
Ja,
also bildlich und inhaltlich großartig, ja.
Ja.
Und ich habe auch, glaube ich, im Making-of hieß es auch erst, die wollten da gar nichts machen. Also es sollte einfach nur ein Ortswechsel sein. Und dann hat wohl Stephen Graham, der ja hier auch als, ich glaube als, also der ist ja Hauptdarsteller, der ist ja auch so sehr in den kreativen Prozess mit einbezogen. Ich weiß nicht, ob er sogar auch am Drehbuch irgendwie mitgewirkt hat. Ich glaube schon. Der ist da sehr tief verankert in diese ganze Produktion. Und der hat, glaube ich, den Impuls gegeben und auch gesagt, hey, guck mal, ich kann das doch so machen. Wir sind jetzt hier am Tatort und dann steige ich kurz aus und leg da auch Blumen hin und so. Ne? Das ist dann nochmal eben diesen ist das der Szene noch ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit gibt, ne?
Ja. Ja, krass, ey. Aber bevor wir uns jetzt verrennen, also wir waren ja noch bei der ersten Folge, was ich krass fand, war halt echt diese Szene, wo sie ihm so eine Leibesvisitation geben müssen.
Ja.
Ja. Und so, sein Vater ist ja, hast du gerade schon gesagt, der ist so ein bisschen nicht nur sein Erziehungsberechtigter, sondern auch da dann seine Ansprechperson.
Ja.
Und er sagt, steht da so, ey, ganz ehrlich, Leute, das ist ein 13-jähriger Junge.
Ja.
Und ihr wollt ihn jetzt hier, dass er sich nackt auszieht und so, jetzt treibt doch mal nicht.
Ja.
Aber nein, sie bestehen darauf, sie müssen das wirklich machen, um festzustellen, ob er irgendwas am Körper versteckt hat.
Ja.
Weil er wird ja immerhin des Mordes beschuldigt mittels eines Messers, das ist die Tatwaffe.
Ja.
Ja, und dann kommt es auch im Verhör, muss ich sagen, zu einer Szene, die mich doch recht überrascht hat, weil es ist ja alles ziemlich offensichtlich und on the nose. Also ich dachte wirklich, das wird so eine Art Whodunit-Geschichte, aber nee, existiert ein Überwachungsvideo, das die Tat in Gänze zeigt. Und damit ist eigentlich auch alles dann schon klar.
Ja, ganz England-typisch, wie kann es auch anders sein, eine Überwachungskamera, also die irgendeinen Parkplatz abfilmt und sehr schockierende Szene. Jetzt will ich trotzdem noch ganz kurz zu der Leibesvisitation einmal, warum man sieht die ganze Zeit über den Vater, wie er das natürlich beobachten muss, wie seinem Sohn. Und warum ist das so gravierend? Ich glaube, also mir war sofort klar, als es hieß Leibesvisitation, okay, das bedeutet natürlich auch rektale Untersuchung und das ist, glaube ich, das Üble an der ganzen Sache. Genau, dass sie eben überprüfen müssen, ob er nicht in seinem Rektum irgendwas versteckt hat, ne?
Ja.
Und das ist das, ja. Deshalb eben nackt ausziehen und vorne beugen und husten und ja, und der Vater muss das alles mit ansehen. Ja, ja und genauso ja, gut,
ich wird ihm eben. Stell mal vor, du würdest da stehen und würdest das mit deinem Sohn dir anschauen müssen. Also nicht jetzt, aber halt, wenn er in dem Alter ist. So, das ist, glaube ich, schon ziemlich hart.
Ja, was bei so ganz normalen Leuten abgehen muss im Kopf, das wünsche ich keinem. Das kann man keinem wünschen. Also als Elternteil hast du selber total viele Fragezeichen im Kopf und fragst dich wahrscheinlich auch, was hast du falsch gemacht? Trifft dich für eine Schuld, ne? Und oftmals kann man diese Frage oder in so einem Fall, weiß ich nicht, da kann man die Frage vielleicht auch gar nicht mit irgendwie Schuld oder so beantworten. Aber kommen wir nochmal zu diesem Verhör. Dann kommt natürlich dieses Gespräch mit der Polizei. Es wird auch alles so Stück für Stück aufgearbeitet, ne? Als Zuschauer wirst du komplett im Dunkeln gelassen. Du weißt noch nicht mal, worum es geht. Das heißt nur, okay, Mord oder so, Mordvorwurf. Und dann kommt immer so ein bisschen mehr raus. Es wurde ein Messer. Der sagt das ja dann auch so, der Ermittelnde, ne? Auf einem Flur sagt er das zu irgendwem. Und dann kriegt man wieder so einen kleinen Hinweis und also ich war schockiert, als dann dieses Video abgespielt wurde, was du eben gesagt hast, ja.
War sein Vater sicherlich auch, weil er hatte seinen Sohn zuvor mehrfach gefragt.
Ja.
Hast du irgendwas damit zu tun? Und er hat immer wieder gesagt, nee, ich habe nichts getan. Und dann wird er dieses Video abgespielt, wo die körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Kindern oder Teenagern zu sehen ist. Und wie er dann zu diesen Stichen ausholt. Boah, ist schon hart. Ja, aber auch vorher, der Rechtsanwalt, der Strafverteidiger war ja auch schon vorher kurz beratend da und hat ihm dann gesagt, so ja, also wenn die dich so Dinge fragen, die mit gestern zu tun haben, mit der Tatnacht, sagst du einfach kein Kommentar. Aber gut, irgendwann gibt es dann auch nichts mehr zu sagen, weil sie hatten ihn eindeutig identifiziert anhand seiner Kleidung auf Überwachungsaufnahmen und konnten dann, weil das hast du ja schon erwähnt, in England wird ja gefühlt jeder Quadratzentimeter Video überwacht, konnten sie genau seinen Laufweg nachvollziehen und konnten dann dadurch beweisen, dass er derjenige war, welcher. Und da war ich echt überrascht von, weil ich dachte wirklich, es würde krasser um diesen Fall gehen, aber es geht ja eigentlich gar nicht um den Fall. Weil da liegt ja alles glasklar auf der Hand. So in flagranti erwischt werden, nennt man das auch.
Absolut.
Es muss ja nicht nur was mit Koitus zu tun haben, sondern kann ja eben auch bei der Begehung eines Verbrechens sein.
Und da kommt eben wieder dieses überaus überzeugende Schauspiel und auch Cast kommt da wieder zum Tragen. Die haben da einen Jungen gecastet. Also der ist die Unschuldigkeit in Person. Schon so beim Ansehen ist er die absolute Unschuldigkeit. Du bist als Zuschauer von Moment 1 an, denkst du dir, okay, krass, wie das hier abgeht. SWAT-Team, abführen, Handschellen. Der ist total verängstigt. Er spielt es zumindest so. Er sieht auch so aus. Der hat nichts gemacht, der Junge. Jetzt bist du als Zuschauer die ganze Zeit schon 45 Minuten lang darauf vorbereitet, okay, krass, wie ist das wirklich abgelaufen, die ganze Geschichte? Und du kriegst eigentlich nur so, ja, hier hast du es, hier, so ist es abgelaufen und jetzt leb damit.
Ja.
Zuschauer, jetzt komm damit klar, du musst jetzt damit klarkommen als Zuschauer, ne?
Ja.
Weil du wirst von den Machern bewusst dahin gelenkt, wir sagen dir die Wahrheit, aber wir sagen dir nicht, warum und wie. Das musst du irgendwie selber herausfinden. Ja. Vor allem das Warum, das musst du selber herausfinden. Wir geben dir über 4 Folgen hinweg, geben wir dir noch ein paar Hinweise dazu. Aber das eigentliche Warum, das ist nicht unsere Sache. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Macher sich da irgendwie aus der Verantwortung ziehen wollen, sondern das ist eben die künstlerische Freiheit zu sagen, hier habt ihr noch ein bisschen Interpretationsspielraum, ne, als Zuschauer.
Ja, sie spielen schon ein bisschen damit, finde ich, weil klar, dadurch müssen wir so ein bisschen das erleben, was die Familien der Opfer ja immer wieder erleben.
Eben.
So, du wirst nicht erfahren, warum. Das Warum erfährst du nicht. Nee. Deswegen ist ja diese Why-Done-It-Geschichte so, ja, was heißt unbefriedigend am Ende, aber du wirst es halt nicht erfahren, so, du wirst nie
Nee.
erfahren, warum. Ja? Du wirst nie erfahren, worum es in diesem finalen Gespräch ging, was die beiden da geführt haben.
Ja.
Weil er sich, glaube ich, ja, er war sich ja irgendwie selber kaum einer Schuld bewusst. Er hat immer wieder gesagt, so, ich habe nichts getan. Bis zuletzt hat er
Ja.
das gesagt.
Ja. Er
Und
sagt ja
dann.
auch irgendwann mal sowas wie, das ist nicht so, wie es aussah, oder es war nichts, also ich
Ja,
weiß
sowas
auch
jetzt sagt er
nicht.
die ganze
Ja,
Zeit,
ja,
ja.
ja, ja, ja. Es ist schwer, es ist noch nicht mal für uns als Zuschauer klar zu sagen, hey, ihm ist, also dass ihm die Ausmaße dessen bewusst sind, was er da gemacht hat, ne? Dass das wirklich so falsch ist. Dass das, und man kann es, also ich sag's jetzt, ne, dass du gemobbt wurdest online, heißt nicht, das legitimiert nicht den Mord, weißt du so.
Nee.
Und
Nee, nee.
ich glaube, da ist schon die, also geht der Junge schon falsch mit um, würde ich behaupten.
Ja, aber die auch dahin kann die Serie dich ja so ein bisschen lenken. Also sie sagt ja, er ist gemobbt worden und als Incel dargestellt worden und wie demütigend das für ihn gewesen sein muss, aber natürlich, das ist keine Legitimation dafür, ne? Absolut nicht. Aber die Serie versucht schon seine Perspektive, glaube ich, darauf darzustellen, im Sinne von, wie er sich gefühlt haben muss.
Ja.
Aber da werden auch viele lose Enden hinterlassen, ja, weil
Ja.
es wird, und von mir aus können wir dann auch langsam zur zweiten Folge kommen, da findet
Genau.
ja ein, da findet eine Ermittlung im schulischen Umfeld statt und da haben wir eine Ermittlerin und einen Ermittler und die Ermittlerin findet das ganz fürchterlich, weil sie hat Schulen damals schon gehasst und hasst sie heute noch mehr. Und deswegen möchte sie ganz, ganz schnell wieder aus dieser Schule weg. Und während die beiden schon über den Schulhof laufen, um eigentlich abzuhauen, findet ein Gespräch zwischen den beiden Ermittlern statt. Und da unterhalten sie sich darüber, was in solchen Kriminalfällen oder was im öffentlichen Diskurs darüber oft schiefläuft. Nämlich erstens, es geht meistens nur um die Täter, die Opfer werden
Genau.
immer vergessen. Und zweitens, du wirst das Warum nie erfahren. Wenn du Glück hast, erfährst du das Ob, aber das Warum wirst du nie erfahren. Und die Serie macht genau das Gleiche. Die Serie macht genau das Gleiche. Wir erfahren das Warum nicht, sondern nur das Ob. Und es geht nur um den Täter. Es geht kein einziges Mal um Katie.
Auch nicht um
Und
ihre
deswegen habe ich auch
Familie.
vorhin gesagt, ich musste erst mal über ihren Namen nachdenken, weil wir
Ja.
erfahren nichts außer, sie war das Opfer. Sie ist ermordet worden von Jamie und sie hat ihn angeblich gemobbt. So mehr erfahren wir über sie nicht. Das ist sehr interessant, dass die Serie das anprangert, aber dann wiederum vermutlich natürlich absichtlich genau in dieselbe Bresche springt.
Das höre ich richtig raus. Das kritisierst du aber, ne?
Ich bin mir nicht sicher, weil
Ja.
ich meine, da wir jetzt beide darüber diskutieren, scheint sie es ja irgendwie richtig gemacht zu haben, indem sie den Finger in die Wunde legt und sagt, ja, wir haben auch nur über den Täter gesprochen. Tut weh, oder? Ich meine, wir haben es ja auch schon anders gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du damals, als der Hype groß war, 13 Reasons Why gesehen hast. Da haben wir ja komplett
Nee.
die Rolle des Opfers eingenommen.
Ja.
Da
Nee,
waren wir
ich
nur
hab's,
Hannah
das hab
Baker.
ich, ja, das hab
So.
ich nicht gesehen.
Ach so, ja, okay. Da waren wir nur Hannah Baker, obwohl es hat ja auch, sie hat ja irgendwie, es gab ja 13 Seiten, glaube ich, also 6 Kassetten oder
Ja.
7 Kassetten, die sie aufgenommen hat.
Das
13
Szenario
Reasons
ist mir
Why.
bekannt, genau, mit diesen
Ja.
Kassetten, ja.
Und jede Seite war ja einer anderen Person geopfert, die
Ja.
Schuld daran haben sollte, dass sie sich das Leben genommen hat. Deswegen, also
Ja.
da ging es auch viel um das Opfer.
Ja.
Aber an sich ist es leider wirklich so. Ich meine, ganz ehrlich, wir kennen alle Jeffrey Dahmer oder wir kennen alle
Ja.
John Wayne Gacy, aber kennen wir noch die
Ja.
Namen der Opfer?
Ja,
So?
nee, nein. Das ist aber auch, hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Angehörigen damit umgehen, wie ob die den Namen in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit haben wollen. Da ist dann auch der Vergleich ein bisschen schwierig, weil echte Fälle und eben hier dieses fiktive Ereignis, ne? Perspektive ist, glaube ich, wichtig, wie du es gerade gesagt hast. Bei 30 Reasons Why aus der Perspektive des Opfers erzählt. Hier ist es ja nicht die Perspektive des Täters. Hier ist es immer die Perspektive von allen um den Täter herum.
Mhm.
Also wirklich jeder, der irgendwie mit ihm zu tun hat und ganz besonders seine eigene Familie, die drehen ja vollkommen durch. Das ist ja, also da ist nichts mehr, wie es vorher war. Du bist wie in so einem Trance-Zustand, könnte ich mir vorstellen. Der Vater, der ist komplett außer Betrieb gesetzt. Ich glaube, der funktioniert nur noch. Und da passt auch das Stilmittel des One-Shots richtig gut eben. Die One-Shot, die Kamera ist hier wie nochmal eine beobachtende Figur, die sich immer mitbewegt, die immer dabei ist. Das wollte ich auch grad sagen, ja. Immer sehr dynamisch, immer in Bewegung. Da, wo sie muss, da, wo sie kann, ist sie immer in Bewegung und gibt uns eben nochmal so. Ja, vielleicht ist die Perspektive die des Zuschauers. Und die Filmemacher geben uns eben durch einen Schwenk nach links oder einen Schwenk nach rechts oder einen Schwenk nach oben, geben sie uns eben den Bildausschnitt mit und beleuchten dann öfter den Ermittler, Mitschüler und die Familie und die Mitschüler, kommen wir ganz kurz zur Schule nochmal, die machen ja auch immer noch ein großes Mysterium auf, ne? Also seine besten Freunde, die des Täters, die scheinen ja irgendwas zu wissen. Die sind ja irgendwo, haben sie es gewusst oder waren irgendwo beteiligt. Die beste Freundin scheint irgendwie mehr zu wissen. Also selbst da bleibt noch so ein Türchen offen, also rein dramaturgisch, inszenatorisch meine ich jetzt, bleibt immer noch ein Türchen offen oder lassen sie ein Türchen für den Zuschauer offen, dass sie sagen, hey, wir schmeißen hier doch nochmal ein paar Sachen in den Ring, dass du nicht ganz überzeugt sein musst davon, wer hier der Täter ist, ne? Wenn ich mal an die Szene denke, die beste Freundin geht auf diesen einen Kumpel los in der Schule und mit den Worten, du hast meine Freundin umgebracht, ne? Ja. Da bist du ja auch als Zuschauer so, hä, was? Warum sagt sie das? Weiß sie etwa mehr? Ne? Das ist so. Und deshalb bleibt eben dieser Restzweifel bis zum Schluss, bis in die letzte Folge. Selbst wo der junge Jamie in der Folge darauf, in der dritten, macht er eine Bemerkung. Selbst da hab ich persönlich es noch nicht geglaubt. Und ich glaube, das war der Effekt, den die hier erzielen wollten.
Ich finde, da werden einige Perspektiven aufgemacht in der Schulfolge.
Ja.
Nämlich zum einen, wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, die Kamera ist wie so eine weitere Person, die anwesend ist, aber einfach nie adressiert wird. Das ist sehr interessant. Zum anderen haben wir dann die Perspektive der Schülerinnen und Schüler. Ja, das ist dann dieser Handlungsstrang, wo irgendwann der Junge, dessen Namen ich nicht mehr kenne, der Sohn des Ermittlers zu seinem Vater geht und sagt, du sag mal, hier in der Instagram, diese Kommentare, diese Emojis, so, ihr checkt das überhaupt nicht, oder? Und da wird dann, das soll uns einfach bewusst machen, dass viele Menschen, gerade so Boomer oder Babyboomer, einfach keine Ahnung davon haben, was für eine große Rolle bei vielen jungen Menschen heutzutage, auch schon Teenagern ab 12, 13 Jahren, was für eine große Rolle deren digitale Identität zur gesamten Identität spielt. So, du wirst so online gedisst mit nur zwei Emojis und jeder in diesem Alter weiß, was es heißt, und die drücken alle aufs Herzchen und lachen dich damit quasi direkt indirekt aus. Und dann kommt da irgend so ein Bulle daher, der irgendwie 40 Jahre alt ist, 45, 50, und der kann damit gar nichts anfangen und checkt überhaupt nicht, ja, in was für einer Bubble seine Kinder da leben. Und das ist ja auch bei Jamies Eltern genau das Gleiche. Die haben sich ja am Ende gefragt, so, ja, was konnten wir was dafür, hätten wir irgendwas tun können?
Ja.
Aber sie verstehen einfach gar nicht, welche Rolle das Internet dabei gespielt hat. Und dann jetzt noch mit dem Mädchen, was du gerade schon erwähnt hast, die einfach auf so irgendeinen Typen losgegangen ist, so, du hast meine beste Freundin umgebracht.
Das war der geflohen ist, oder? Das war dieser eine Kollege von ihm. Da waren ja zwei, ne?
Kann sein. Aber er war es ja nicht. Ja. Er war es ja nicht am Ende.
Nee, er war es nicht. Nee. Ja. Ich sag nur, danach befragt ihn ja der Cop auch nochmal. Er sitzt ja da und hat so eine blutige Nase oder ein blaues Auge oder so.
Ja. Das soll für mich so ein bisschen darauf einzahlen, dass dass es ein ganz kleiner Schritt ist von du bist traumatisiert, weil dir oder einem Bekannten sowas passiert
nahestehend,
ist.
Nahestehende Person.
Nahestehend, eine nahestehende Person. Und du siehst jetzt auf einmal in jedem Mann einen Täter. Dass das ein ganz kleiner Schritt sein kann. Von wegen, du warst es, du bist nämlich ein Mann, du bist ein Incel. So.
Ja.
Genauso wie er, ihr wart das alle. Darauf möchte die Serie meiner Meinung nach nicht hinaus, aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass daraus so ein Diskurs entstehen könnte.
Mhm.
Dass jetzt die Männer zu den Monstern gemacht werden, was aber eigentlich, glaube ich, wirklich nicht das Ziel der Serie sein soll. Selbst wenn du ein Incel bist, das ist ja nochmal ein ganz großer Schritt, um zu einem dieser Internet-Incels zu werden, von denen alle reden, die einen Frauenhass haben und auch Gewaltpotenzial in sich birgen. So.
Ah.
Nur weil du ein lediger Mann bist,
der
keinen Erfolg bei Frauen hat, musst du nicht direkt ein Incel sein, so wie das dann verstanden wird heutzutage. So, das meine ich damit.
Warte, fass das nochmal zusammen, bitte. Also, was in der Serie genannt wird, ist natürlich Incel als unfreiwillig
enthaltsam.
Enthaltsam, Frauenhass und dann eben diese Gewaltbereitschaft, ne?
Ja.
Ja, und dass diese zwei Punkte, die werden ja so nicht, die zwei letzten Punkte, die werden ja so in der Serie nicht direkt angesprochen. Indirekt. Der erste wird ja nur genannt, dieses unfreiwillig enthaltsam. Mhm. War mir so jetzt auch gar nicht bewusst, tatsächlich. Außer natürlich die, das ist ja dann die Reaktion von Jamie tatsächlich, ne? Das ist seine Reaktion auf dieses Mobbing. Ist das, was du gesagt hast. Frauenhass und unfreiwillig enthaltsam. Das ist natürlich, da weiß ich gerade nicht, was ich zu sagen soll.
Naja, wir können ja stattdessen mal, vielleicht möchtest du die Frage beantworten. Was glaubst du denn, welche Diskurse diese Serie wirklich anstoßen möchte? Oder was würdest du sagen, worum geht's in dieser Serie?
Die Serie geht ja sehr feinfühlig und sehr subtil mit diesen, damit um, wie sie welche Themen anschneidet, ne? Und, du siehst ja, du interpretierst ja eine Szene ganz anders, als ich sie interpretiere. Und beides klingt für mich sehr richtig.
Ja.
Ich interpretiere das ja mehr so, für den Zuschauer wird eine Hintertür offen gelassen, dass hier doch ein bisschen Whodunit noch ist irgendwie.
Mhm.
Und du interpretierst es natürlich so, wie du gesagt hast, für die beste Freundin der Getöteten ist es erstbeste Männerfigur ein steht quasi symbolisch für du hast meine Freundin getötet, ne? Also für den Femizid sozusagen.
Ja. Ich was man ja auch ganz simpel in Anführungszeichen auf andere menschliche Mechanismen verallgemeinern oder beziehen kann, die es leider gibt. Ja, ich meine, wenn jetzt heute jemand mit einem Messer durch Berlin läuft und Leute absticht und dieser jemand hat irgendwie, ist selber emigriert nach Deutschland oder hat eine internationale Familiengeschichte, dann wird morgen in der Bildzeitung stehen, schon wieder irgendein Ausländer, die machen uns hier die Gesellschaft kaputt, weil die uns alle abstechen werden. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und es gibt leider genug Menschen, die dann auf solche Verallgemeinerungen einsteigen.
Ja.
Das ist für mich das, worauf diese Szene so ein bisschen einzahlen möchte. Wie gefährlich das ist, verallgemeinern zu werden, statt von einem tragischen Einzelfall auszugehen.
Wie war nochmal deine Frage? Du hast gefragt, wie die Serie...
Ja. Welchen Konkur oder welchen Diskurs soll die Serie für dich anstoßen oder was bedeutet sie für dich?
Ich hab's eher so gesehen, oder ich sehe das eher so, dass dass die Serie darauf aufmerksam macht, was für ein Kampf eben diese was hast du gesagt? Gen Z, ne? Gen Z?
Gen Z oder Gen Alpha sogar,
Gen Alpha sogar, was die für einen Kampf zu kämpfen haben, jeden Tag aufs Neue, wenn du in der Pubertät bist, zur Schule gehst, ein Smartphone hast und Zugang zu sozialen Medien, was für zusätzliche Kämpfe da ausgefochten werden müssen. Und ob sich das nur verschoben hat oder ob das noch dazugekommen ist zu den ganzen Herausforderungen, die so Schüler, je nachdem, was für ein Background man hat und zu welcher Schule man geht, ne? Ja. Ich sag mal so, ich wurde auch zu meiner Schulzeit gemobbt, wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen edgy war und weil ich halt ein dicker Junge war, sagen wir, weißt du so, um es mal so ganz knapp zu sagen. Ist jetzt die Frage, werden heutzutage immer noch Schüler gemobbt, weil sie edgy sind und weil sie anders aussehen, weil sie zu dick sind, weil sie zu dünn sind, weil sie Pickel haben, oder werden ganz sie nur bestimmt noch auf dieser Ebene, du bist irgendwie so ein subkulturelles Phänomen, also ich nenne es jetzt mal, ne, Incel, wirst du darauf nur noch reduziert, weißt du so. Ja. Und in der dritten Folge, willst du noch was zur zweiten sagen, weil sonst würde ich mal zur dritten rüberspringen.
Ich würde nur kurz sagen, ich glaube, das ist sogar noch schlimmer geworden als früher, weil als wir zur Schule gegangen sind, oder du, da wurdest du halt gemobbt.
Ja.
Dann bist du nach Hause gegangen und hattest deine Ruhe. Aber heutzutage hast du dein Smartphone in der Hosentasche und dann wird halt online weitergemacht. Das heißt, du hast keine Ruhe mehr.
Du sagst es. Ich hatte, weißt du so, das muss man auch sagen, jetzt geht's natürlich in diese Richtung. Ich hatte einen guten Freundeskreis, das hat mich dann auch immer aufgefangen. Ich wusste so, trotz dessen, dass es, also bei mir gab es tatsächlich 3 Jahre in der Schule, wo ich wirklich mir dachte, das ist die Hölle. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf Schule dann, wegen den Mitschülern, ne? Ja, als ich auf eine neue Schule kam und so, da gab es 3 Jahre, die waren richtig scheiße. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war der Gedanke, ich habe einen Freundeskreis außerhalb der Schule. Das war das Einzige, was mir wirklich, ich konnte nicht mit meinen Eltern darüber reden, ich konnte nicht mit den Eltern, mit den Lehrern darüber reden, weißt du so. Aber das Einzige war tatsächlich der Freundeskreis außerhalb. Und diese Möglichkeit, dann auch in Gaming mich zu flüchten oder so. Online-Gaming oder mit Freunden treffen, Sport machen, dies, das, ne? Das war, und wie du schon sagst, sehr gut beobachtet, dass die Gefahr schlummert hier in der Hosentasche in Form des Smartphones, ne? Und von Social Media, ja. Ja, unterschreibe ich voll.
Ja. Und dann, ganz kurz noch, bevor wir zur dritten Folge kommen, das ist mir auch aufgefallen, ich finde, da wird noch eine weitere Perspektive aufgemacht, weil die Lehrer in dieser Schule waren entweder übelste Würstchen auf gut Deutsch oder sie waren einfach komplett abwesend. Ja. Das war für mich so ein Stellvertreter dafür, dass bei Lehrern zu diesem, also on top zu dieser Geschichte mit der digitalen Identität, von der die weniger Ahnung haben als Leute in unserem Alter oder halt, wenn du selber Teil der Gen Alpha bist oder Gen Z bist, kommt ja auch noch so dieses Ohnmachtsgefühl obendrauf, dass du den Schülern ja heutzutage gefühlt alles durchgehen lassen musst, weil du hast ja, das habe ich schon ganz oft selber persönlich von Leuten gehört, die unterrichten, du hast ja kaum noch irgendwelche erzieherischen Maßnahmen, die du eigentlich greifen lassen kannst, weil du ja bei jedem Scheiß, den du von dir gibst, Klagewellen fürchten musst. Ja. Weil die Eltern heutzutage, also früher, als wir zur Schule gegangen sind, waren die Schüler daran schuld, wenn sie schlecht waren. Heutzutage sind die Lehrer daran schuld.
Pass auf. Und
die Eltern belagern diese Menschen von morgens bis abends und sagen, warum schaffst du es nicht, meinem Kind das beizubringen?
Zu deinem Punkt, was du gerade gesagt hast, will ich kurz einen Tipp abgeben für die ARD-Mediathek oder auch YouTube. Brennpunkt Schule, Tagebuch einer Lehrerin, ist ganz neu. Ah,
das habe ich schon gesehen, habe ich leider noch nicht reingeschaut.
Lehrerin hat eine GoPro auf dem Kopf für eine Woche, ne? Und filmt gnadenlos alles mit, was im Unterricht passiert. Und in ihrem Unterrichtsalltag passt vielleicht, wenn ihr euch auf dem Level noch mal ein bisschen ein Bild machen wollt. Guckt es euch an. Voll. Ich habe es noch nicht fertig, aber bis dahin, wo ich gesehen habe, es war so zwischen lustig und sehr schockierend. Aber ist jetzt ein ganz anderes Thema. Brennpunkt Schule, NDR, ARD-Mediathek, guckt es euch ruhig an, wenn ihr da noch mal ein bisschen was so an Background-Wissen zu haben wollt. Interessantes Projekt, sage ich mal. Aber du siehst ja, ne, das ist auch so, die Schüler heutzutage, du schnallst einer Lehrerin eine Kamera auf den Kopf, das interessiert die einen Scheiß.
Ja.
Das, was heute alles mitgeschnitten wird, da haben die Kinder, glaube ich, auch gar keinen, sind da nicht gut sensibilisiert dafür. Und vor allem in England, ne? Diese ganze Überwachung, die soll ja dem eigentlich vorbeugen, dass du was Unüberlegtes tust, etwas tust, was nicht rückgängig zu machen ist. Ja. Und trotzdem passiert es Tag für Tag, ne? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, was für einen Stellenwert das mit der Überwachung in England überhaupt hat und was das hier in der Serie bedeutet. Ja.
Aber es ist echt ein gutes Stichwort jetzt für die dritte Folge tatsächlich.
Tatsächlich, dieses,
dass du etwas tust, was du nicht mehr rückgängig machen kannst. Ja. Aber kannst du dich daran erinnern? Ja. Sie fragt ihn ja, weißt du, was Tod bedeutet? Du hast das ist ein Leben ausgelöscht, das nie wiederkommt. Für alle Zeiten.
Ja, wir müssen ganz kurz dazu sagen, diese Psychologin, jetzt ist er, da ist ein Zeitsprung, glaube ich, von 7 Monaten.
Ja.
Und er ist seit 7 Monaten in dieser Jugend, nee, es ist eine psychiatrische Anstalt oder so, ne? Und da ist er untergebracht.
Ja.
Und hier muss ich aber auch mal dazu sagen, ich fand so dieses ganze Opening, wie sie diese Anstalt da betritt, diese Einrichtung, das hatte so ein bisschen Hannibal Lecter-Vibes, das Schweigen der Lämmer-Vibes. Ja, dieser kauzige Sicherheitsbeamte da, Sicherheitsmitarbeiter.
Der war doch irgendwie auch ein Creep, ey.
Der war ein Creep und wie sie da so reingeführt wird, das war, also ich habe das ein bisschen als Zitat an das Schweigen der Lämmer gesehen, wie Clarice Starling zum ersten Mal zu Hannibal Lecter geführt wird. Und das fand ich ein bisschen zu viel des Guten. Also den Jungen jetzt so krass als Monster, als tötendes Monster darzustellen. Oder zumindest diese filmische Parallele zu ziehen irgendwie. Ne? Auch wenn es vielleicht nur eine filmische Hommage sein soll. Aber von der Bedeutung her fand ich das ein bisschen unpassend. Ja. Vielleicht geht es nur mir so. Schreibt mir gerne eine Instagram-Nachricht, wenn ihr derselben Meinung seid oder anderer Meinung. Nee, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir nicht. Nein, Quatsch. Schreibt gerne mal, wie ihr das gesehen habt. Für mich hatte das auf jeden Fall so Hannibal-Vibes. Genau, die Psychologin ist eine vom Richter bestellte Psychologin, die feststellen soll, ob Jamie bewusst ist, was ihm da vorgeworfen wird. Ist das richtig? Nee, es war nochmal anders. Ob ihm bewusst ist.
Doch, so habe ich das auch verstanden.
So auch, ne? Was da.
Dass er verstanden hat, was ihm da vorgeworfen wird,
ja. Und eigentlich ist das auch so ein Punkt von. Das wird dem Zuschauer, glaube ich, hier auch bewusst. Das ist ein Punkt. Hier haben wir einen Punkt erreicht. Hier geht es auch gar nicht mehr darum, zu sagen, warst du es oder warst du es nicht. Das wird gar nicht mehr so richtig hinterfragt.
Wird es auch nicht, weil es ist ja offensichtlich, dass er es war.
Ja, und hier ist die Kamera sehr nah dran, wie wir es schon gesagt haben. Hier kommt das mit der Zeitgefühl, kommt das hier super rüber. Es ist ein emotionales Auf und Ab und schauspielerisch muss ich hier einmal sagen, die Psychologin fand ich super gespielt.
Ja, total.
Ohne jetzt nochmal betonen zu müssen, dass das alles ein One-Take ist. bei Jamie war es für mich so, da fehlten für mich so die Nuancen dazwischen. Bei ihm war es ja immer so ein ganz krasses, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt ein bisschen euphorisiert. Und ich fand, da fehlten für mich so auf der schauspielerischen Ebene, fehlten da für mich so ein bisschen die Zwischentöne. Es war immer so ein ganz krasses, ich bin jetzt wütend und dann von wütend ist er übergegangen zu traurig und dazwischen war halt nicht viel. Weißt du, was ich meine? Dass da so die Nuancen mir ein bisschen gefehlt haben.
Meinst du, er hat so entweder den Casanova oder den Wichser gespielt?
Ja, es war ein bisschen zu. Vielleicht war das auch gewollt, weil er sich selber nicht so ganz. Also, vielleicht beinhaltete sein Schauspiel schon. Dass er nicht, dass er lügt, dass er ja auch eine Rolle der Psychologin gegenüber spielen will. Er wollte ja schlauer sein als sie. Er wollte ja sie durchschauen die ganze Zeit, ne? Hat gesagt, du fragst mich das ja jetzt nur, weil das und das.
Ja.
Also er hat ja immer hinterfragt, warum sie ihm bestimmte Fragen gestellt hat, so, ne? Er wollte ja immer schlauer sein. Also man konnte ihm nichts vormachen. So hat es zumindest den Anschein gemacht, bis zu einem bestimmten Punkt. wo sie ihn dann richtig hart aus der Reserve gelockt hat. Ja,
ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das mit Absicht so übertrieben worden ist, damit einfach jeder Zuschauer, jede Zuschauerin, dass die alle ganz krass raffen, dass sie da vielleicht auch noch so eine Art Bipolarität einführen wollen bei ihm. So, dass das so richtig on the nose sein muss, aber ich kann auch deinen Ansatz auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
Du meinst Bipolarität, wirklich, dass er krank, also wirklich, dass er so eine psychische Krankheit hat und deshalb
Ja, also Aggressionsprobleme hat er auf jeden Fall. Ich glaube, da lässt die Serie keinen Zweifel dran.
Ja.
Ich meine, er ist ja natürlich auch in einer emotionalen Ausnahmesituation, ne? Deswegen, und ich bin jetzt auch kein Psychologe, deswegen kann ich da jetzt natürlich nichts irgendwie diagnostizieren oder so, aber ich dachte jetzt so für mich selber zumindest, konnte ich jetzt diese Möglichkeit nicht ausschließen. Aber vielleicht ist es auch, wie du sagst, so, vielleicht hat er das alles nur aufgezogen, um sie in irgendeine Richtung zu lenken oder so.
Ja, oder
den Zuschauer. Er hat ihr dann ja auch irgendwann Befangenheit vorgeworfen, ne?
Ja.
Also er hat ihr alles Mögliche vorgeworfen.
Ja. Er hat nicht ganz verstanden, warum sie jetzt hier ist und was er ihr gegenüber offenbaren kann und was nicht. Also ob das gut für ihn ist oder schlecht für ihn, ne? Das ist, glaube ich, da hat er schon so ein bisschen abgewogen, weil ihm bewusst geworden ist, okay, er kommt hier aus dieser Situation nicht mehr so ganz raus. Ja. Das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen in die Rolle hinein interpretiert. Jetzt unabhängig vom Schauspiel und wie gut er gecastet ist. Und hier wird auch ein Junge, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie es da draußen gesehen wird oder wie du das siehst, das ist ja kein hässlicher Boy. Der ist ja jetzt nicht, die haben ja jetzt nicht irgendwie den hässlichsten gecastet, bei dem man sofort sagen, ja, weil es heißt ja die ganze Zeit, er sieht sich ja selber als hässlich. Das offenbart er ja auch in dem Gespräch mit ihr, ne?
Ja, weil es ihm halt von Leuten eingeredet worden ist.
Ganz genau, ganz genau. Und das Erste war ja so ein bisschen, ich so, hä, der ist doch auch auf dieser Überwachungsaufnahme, der hat diese goldene Jacke an, hat seine Air Max, sieht ganz stylisch aus. Ich denke mir so, oder mein erster Gedanke war so, der wird doch nicht gemobbt in der Schule. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur von den Machern nicht ganz berücksichtigt wurde oder bewusst dargestellt wurde, ne?
Ja, aber ich glaube so habe ich das auch oft gesehen, zumindest früher, aber mittlerweile, glaube ich, bin ich der Überzeugung, dass wir das so nicht sehen können, weil ich habe schon mit ganz vielen Menschen gesprochen, die auch ein verzerrtes Selbstbild haben.
Ja.
Und die allerwenigsten davon sahen aus wie der Elefantenmensch, um es jetzt mal ganz plakativ auszudrücken. Es ist doch so.
Unterhalte dich mal mit Bodybuildern. Ja, das ist kein Scherz. Da gibt es ja auch diese, dass du ein ganz verzerrtes, falsches Bild von dir hast. Ja, dich als super schmächtig siehst und gar nicht als die Maschine, die du eigentlich bist oder von anderen gesehen wirst, ne?
Ey, und das haben ja super viele. Also ob du dich jetzt als zu schmächtig siehst oder zu hässlich oder du hast halt Imposter am Laufen, dass du denkst so, ja, ich kann doch gar nichts und so. Also da haben ja ganz, ganz, ganz viele Menschen mit zu kämpfen. Die allermeisten würde ich sogar mal behaupten.
Ja.
Deswegen glaube ich, gibt es nicht so den einen Menschen, der eben gemobbt wird oder eben nicht so entsprechend von irgendwelchen oberflächlichen Schönheitsidealen, sondern es kann jeden treffen.
Lass mich kurz zu der Psychologin nochmal kommen. Da ist ja auch dieser eine Moment, in dem er ihr ja vorwirft, genau das vorwirft und sagt, hey, du hast doch gar keine Probleme, du bist super hübsch und ich bin hier irgendwie die hässliche Nase und das ist ja auch nur deshalb so, weil du als Frau bist schuld daran. Ja.
Das sagt er ja auch indirekt, ne? Er sagt doch dieses 80% der Frauen stehen auf 20% der Männer.
Ach genau, ja.
Ja, und dass er dann quasi den Frauen so ein bisschen die Schuld an dieser ganzen Misere gibt, oder geben möchte, in der auch er selber drin ist, und dadurch, dass er sie als schön betitelt, sieht er sie wahrscheinlich als Teil dieses Problems. Ja.
Was weiß sie denn schon?
Genau, ja.
Was kann sie denn darüber wissen, weil sie ihn ja auch zu dem Thema befragt, mit dem Mobbing und so weiter, ne?
Ja.
Und und sich dann ja quasi so empathisch zeigt und sagt, guck mal, ich verstehe das doch und so, ne? Du kannst da ruhig mit mir drüber reden, ich kenne das. Und dann sagt er, wie willst du das denn kennen, ne? Du bist doch, ja, also indirekt auch eher die Sorte Mensch, die dann gemobbt hat, als die Sorte Mensch, die gemobbt wurde oder so, ne?
Ja. Ja, also ja. Genau, ihr Geschlecht macht ihr so ein bisschen zum Vorwurf, als könnten Frauen keine Mobbing-Opfer sein und dann ist sie ja auch noch zu schön und dann sagt er ja auch noch, dass sie auch keine Ahnung davon hat, wie es ist, ein hartes Leben zu führen, weil er sagt immer wieder so, also im Englischen sagt er so, are you posh? Sind sie aus der Oberschicht?
Ja, genau.
Weil sie fragt ihn ja irgendwie, hat dein Vater Spaß an der Arbeit? Und er so, ja Alter, der repariert Toiletten, was glaubst du denn? So, als hätte sie halt so einen super krass privilegierten Job, an dem man nur Spaß haben kann, weil sie gar nicht weiß, wie es ist, mal so richtig zu ackern und so, weil sie wahrscheinlich aus der Oberschicht kommt. Also da wird auch noch so ein bisschen der, jetzt nicht Klassenkampf aufgemacht, aber ja.
Minimal, das habe ich da aber auch so gesehen, das stimmt, das stimmt, diese Klassenkampfgeschichte, ja. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es dazu kam, aber dann gibt es eben diesen einen Moment, wo er komplett ausrastet und einen Satz sagt, das ist das, was ich eben schon angedeutet habe, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie ihn dahin hinlockt in der Szene oder in diesem Teil des Dialogs, aber er springt auf und dann sagt er tatsächlich, ich sag mal, ich habe jetzt das Zitat nicht mehr im Kopf, aber er sagt sowas wie, ich weiß genau, was ich getan habe und ich weiß nicht, wie ich es oder es lässt sich nicht rückgängig machen. So sinngemäß sagt er das ja so ungefähr, so im Nebensatz. Erinnerst du dich? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, sie kam an diesen Streitpunkt, weil sie ihm nicht ihre Notizen zeigen wollte.
Oder ja, sowas. Erzähl mal weiter.
Irgendwie sowas war das, glaube
ich. Ach so. Du weißt es aber gerade auch nicht ganz genau, oder? Zufällig, was für eine Szene, was da sein Wortlaut war, weil das ist eigentlich ganz interessant. Und da habe ich nämlich nochmal zurückgespult. Da habe ich dann direkt zurückgespult, muss mir das nochmal angucken. Der hat das jetzt wirklich gesagt und der meinte das auch so, ne? Weil der ärgert sich dann über sich selber, dass er das so gesagt hat, ne? Und da ist es eigentlich ganz eindeutig. Da ändert sich auch der Gesichtsausdruck in den Augen der Psychologin tatsächlich. Der Blick von der Psychologin auf Jamie ändert sich dann tatsächlich. Also da hat sie, glaube ich, genau den Satz gehört, den sie hören wollte, musste.
Da können wir übrigens auch noch mal kurz auf die Tat selber kommen, weil darüber haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Weil das ist ja, also die Tat an sich ist ja auch so ein gesellschaftliches Phänomen, was gerade immer krasser eskaliert. Also in England haben wir das schon ganz, ganz lange mit der Messerkriminalität.
Ach so, das, ja.
Da habe ich auch eine interessante Arte-Doku, die ihr euch mal anschauen könnt, findet ihr bei YouTube auf dem Arte-Kanal.
Über London, Londons Messerproblem oder was
das genau,
war?
Genau, ja.
Ja, habe ich gesehen. Das
die war wirklich gut. Und das ist ja, also das soll natürlich darauf einzahlen, dass jetzt in den letzten Wochen und Monaten die Messerkriminalität auch in Deutschland rapide gestiegen ist.
Ja.
Ist jetzt natürlich ein krasser Zufall, aber deshalb oder gerade deshalb passt diese Serie auch gerade so gut in die deutsche Gesellschaft rein. Und das ist für mich die allergrößte Frage, die diese Serie aufmachen soll. Wie kann es sein, dass die Gesellschaft an den Punkt kam, in dem Jugendliche glauben, dass sie ihre Probleme wieder mit Messerkämpfen austragen oder beilegen können?
Ja.
So, das sagen alle in dieser Londoner, in dieser Doku über die Londoner Messerprobleme. Das sagen da Betroffene und auch Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren, um das wieder einzudämmen. Da gibt es nur Verlierer, egal ob du auf der Täter- oder auf der Opferseite stehst. Und diese Serie Adolescence zeigt das so krass, weil Jamie ist der Verlierer, weil er wird einen Großteil seines Lebens vielleicht im Knast verbringen oder zumindest die nächsten 10 Jahre. Seine Familie, die werden jetzt da geächtet in dieser Stadt, wo sie da wohnen, nur weil sie halt mit ihm verwandt sind. Die Familie von Katie sind sowieso Verlierer, weil sie haben eine Tochter verloren und Katie hat ihr Leben verloren. Das sind alles Verlierer. Niemand hat da irgendetwas gewonnen, egal von welcher Seite du das Ganze beleuchtest.
Will nur kurz zu der Tat nochmal, weil du gerade eben gefragt hattest, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Ich dachte, du fragst danach, wie das zu bewerten ist. Also, das hast du ja auch mit dem Messerangriff. Da wird ja dann auch davon gesprochen, die 7 Stiche, glaube ich, ne? 7 Messerstiche, Ich glaube, das ist auch, wird auch bei der Beurteilung nachher, spielt das eine Rolle, ne? Tatsächlich, wie viele Stiche.
Ja.
Also der hatte schon die Absicht, irgendwie sie nicht nur zu warnen, sondern anscheinend auch da bei 7 Messerstichen, ne, dass man da wirklich die, also dass die Lichter ausgehen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Dass die Lichter für immer ausgehen. Das ist, glaube ich, die Absicht.
Ja, man spricht da im Strafrecht von der sogenannten Übertötung. Ne? Also,
ach, krass, okay.
Ja, ja. Also, dass du einen Menschen auch mit einem gezielten Stich töten kannst, aber wenn du dann, weiß ich nicht, 30 Mal drauf auf einen Menschen eingestochen hast, dann spricht man von einer sogenannten Übertötung und dass dann da sehr viel Wut und ein persönliches Motiv im Spiel sein muss. Ich glaube, das waren
die 7 Steigerung,
Stiche,
ja.
Ne? Hast du gesagt?
Ja, 7 hatte ich gesagt,
7, ja.
Und das, was du jetzt gerade meintest, dieses dann noch mehr, wenn es in die Dutzende geht, das ist, glaube ich, dann nochmal eine Steigerung tatsächlich dessen, ne?
Ja. Ja gut, aber ich meine, wir sehen das ja auch auf dem Video, ne? Also die beiden, ich glaube sogar, sie hat ihn zuerst geschubst, daraus entstand dann so eine kleine Rangelei und dann hat er halt zugestochen.
Ja.
Natürlich ist er dann in dieser Situation wahrscheinlich auf den emotionalen Ärger, den er schon auf sie hatte wegen des ganzen Cyberbullyings, dann auch nochmal durch diese Handgreiflichkeiten angestachelt worden. Wie gesagt, ich möchte da jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr vornehmen, ne? Aber
nein.
Das ist halt dieses, warum glauben Jugendliche, dass sie mit dem Messer aufeinander losgehen sollen oder müssen, um ihre Streitpunkte beizulegen? Das ist ja der Wahnsinn.
Nein, also ein Messer hat überhaupt nichts in der Hosentasche verloren.
Nein.
Nichts im Schulranzen. Nein. Braucht ihr überhaupt nicht mitnehmen, nicht abends zum Feiern. Das sollte hoffentlich jedem klar sein. Und wenn es Leute in eurem Freundeskreis gibt oder in eurem erweiterten Bekanntenkreis, die ständig irgendwo Messer mit sich rumschleppen, ohne irgendeinen Grund. Also ich meine, wenn ihr jetzt zum Bushcraften nach draußen geht, in den Wald, klar kannst du da ein Messer dabei haben, ne? Da sagt keiner was, aber du brauchst es nicht. Nicht hier in Deutschland zumindest, wenn du in deiner Einkaufspassage zum Einkaufen gehst, dich mit Freunden triffst am McDonald's oder sonst wo, das ist alles, Leute,
lass die
Scheiße zu Hause. Konflikte lassen sich immer noch mit Worten lösen, egal wie und tatsächlich, mir fällt gerade ein, wo du es eben gesagt hast, ich habe ja auch letzten Herbst, ich habe für Report Mainz hatten wir einen Beitrag dazu gedreht, also ich nur als Kameramann, Messerangriffe, könnt ihr euch auch, glaube ich, bei YouTube oder in der ARD-Mediathek, falls es euch interessiert, nochmal angucken.
Ach ja.
Genau, zu dem Thema Messerangriffen. Bevor wir jetzt nochmal über die letzte Folge sprechen, die eine super, ich nehme es jetzt vorweg, für mich, also ich fand, das war eine super bittere Pille, diese Folge. Mhm. Welche fandst du am besten, so von der Gesamtschau her?
Boah.
Einfach so von das der Inszenierung, vom Schauspiel und...
Boah, das ist eine gute Frage. Puh. Welche Folge hat mir am besten gefallen, ey? Puh.
Also ich kann auch kurz anfangen, wenn du willst. Ich kann das beantworten.
Ja, mach mal ruhig.
Also ich fand tatsächlich die ersten drei fand ich sehr gut inszeniert, sehr immersiv. Hat mich gut reingezogen. Am besten funktionierte das dann aber auch noch in der dritten, dieses Gespräch mit der Psychologin.
Mhm.
Es ist kein Uplifting-Spaß, diese Folge. Es ist einfach... Ist sehr überzeugend gespielt, sehr glaubhaft das ganze Gespräch. Deshalb finde ich die am besten, muss ich sagen. Mhm. Aber die ersten beiden Folgen auch super immersiv, krass viele Ortswechsel. Da kommt eben das mit dem One-Shot am besten noch rüber. Und total. Und die letzte ist halt extrem bitter, muss ich sagen. Aber auch ein bisschen, gegen Ende hin finden die Eltern ja dann doch ein bisschen Frieden, ein bisschen zumindest. Und also die Eltern des Täters in dem Fall. Aber so würde ich das kategorisieren mit Weil ich muss sagen, die dritte Folge, die war dann doch ein bisschen outstanding dadurch, dass dieser Dialog dann doch also inhaltlich sehr gute Substanz hatte.
Ja. Ja, vom Acting wäre ich auch bei Folge 3 natürlich. und so vom Handwerk wäre ich dann auch bei der zweiten Folge, weil da hast du ja diesen krassen Drohnenflug am Ende. Ja, du hast die Verfolgungsjagd durchs Fenster durch und durch irgendwelche Gassen und so weiter und so fort. Das war schon cool.
Ja.
Ja.
Das, das hätte man auch nicht gedacht, dass das so weit geht tatsächlich da noch, ne? Dass es so eine kleine Verfolgungsjagd gibt mit der Polizei. Nee,
das
und,
stimmt.
Da wird man schon beim Betrachten reißt man dann doch nochmal die Augen auf. Krass, jetzt geht die Kamera da auch noch mit und so, ne? Das war für mich auf jeden Fall so. Gefiel mir besonders gut, ja. Ja, aber dann kommen wir jetzt eben nochmal zu der letzten Folge. Da vergehen ja dann nochmal 12 Monate, glaube ich. Oder insgesamt ist dann ungefähr ein Jahr vergangen, seitdem Jamie dann inhaftiert wurde. Ja, das, was ich eben schon gesagt habe, die Familie ist wie in Trance. Der Vater ist ein Geist seiner selbst. Ich glaube, auch wenn man ihn nie im Normalzustand erlebt hat, man hat einen guten Eindruck durch das überzeugende Schauspiel von Stephen Graham, dass er anscheinend nur noch ein Schatten seiner selbst ist und gar nicht mehr der Handwerker, Selfmade Man, der er vorher war, so, ne? Als Plumber oder als was er da arbeitet, also als Klempner.
Ja.
Und die Anfeindungen aus der Nachbarschaft, die du schon gesagt hast, eine Nachbarin, die sehr penetrant ständig am Zaun steht und irgendwie alles mitbekommt, alles kommentiert. Das hat sie wahrscheinlich auch vorher schon gemacht, aber jetzt ist halt so diese typische Nachbarin, die sich dann wahrscheinlich im Viertel das Maul über jeden zerreißt und was kriegt er ans Auto gesprüht? Wollte ich fast schon Rapist sagen, aber das steht da gar nicht. Nee,
das fand ich ganz komisch, weil die haben alle irgendwas immer von Pedo gesagt.
Pedo, genau, ja.
Aber das stand da nicht.
Ja. Stand das da nicht?
Bei mir stand es da nicht, nein. Da stand irgendein komisches Wort, was gar keinen Sinn ergeben hat. Da war ich so richtig so, okay, warum sagen die ganze Zeit Pedo? Da steht irgendwas ganz Komisches. Aber ja, es soll wohl Pedo gewesen sein, ja.
Ach so. Ja. Und ganz normale Reaktion. Fährt zum Baumarkt. Also man muss dazu sagen, das ist sein 50. Geburtstag.
Ja.
Fährt zum Baumarkt, nimmt die ganze Familie mit. Also die versuchen einfach krampfhaft Normalität zu normalen Alltag irgendwie über diese Ausnahmesituation drüber zu bügeln. Es funktioniert auch nur bedingt, weil es fehlt einfach ein Teil von denen. Und ich merke gerade, es ist irgendwie schwer, das würdevoll so zu interpretieren und darüber zu sprechen, weil man hier so die Gefahr läuft, abzudriften dahin, dass man hier über ein Opfer spricht. Man spricht aber nicht über ein Opfer. Die Opfer sind tatsächlich all diejenigen, die die Konsequenzen mittragen müssen, dadurch, dass dieser Jamie seine Mitschülerin absticht.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Deshalb, es fällt mir so schwer, irgendwie da jetzt noch, ich will eigentlich nur, mir tun die Eltern so unfassbar leid. Und also die von Jamie jetzt, weil die sehe ich ja nur die ganze Folge über, auch seine Schwester. Und die sagt das ja dann auch nachher, ne? Sie muss jeden Tag, ist sie damit konfrontiert, jeden Tag in der Schule, ständig. Ja. Sie ist die Schwester des Killers. Und herzzerreißend, ohne Ende, ja.
Total.
Und Jamie ruft dann auch an, so wie jeden Donnerstag, ne? Dann sitzen sie gerade alle im Auto auf dem Rückweg vom Baumarkt. Und Dann sagt er will seine Aussage ändern.
Ja.
Und zwar von nicht schuldig auf schuldig.
Genau.
Das ist sein Geschenk zum 50. an seinen Vater.
Okay, wow.
Ja. Ja, so ist das ja, ne? Sinnbildlich. Das ist das, was er an diesem Tag von seinem Sohn kriegt. Ein Schuldeingeständnis. Ja. Das, was eigentlich alle schon wissen, allen bekannt ist. Hier ist ja auch so ein bisschen, er hat, glaube ich, seiner Frau nicht gesagt, was er in dem Video gesehen hat, ne?
Das wird nie angesprochen, aber eigentlich muss sie das doch wissen.
Naja, er sagt ja sie sprechen ja noch mal kurz darüber so, ne? Und dann sagt er irgendwie so, ich habe dieses Video gesehen, du hast es nicht gesehen, ne? So nach dem Motto. Aber es war für mich nicht klar, ob er ihr gesagt hat, was er da gesehen hat. Das ist eindeutig.
Ich denke, sie wird es schon irgendwie mitbekommen haben eigentlich. Aber ich habe diese Szene aber auch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein.
Mhm.
Also er ruft an bei seinem Vater. Und weil sie gerade im Auto sitzen, ist er auf Lautsprecher. Und dann ist er irgendwann total entrüstet und enttäuscht davon, dass er nicht nur mit ihm telefoniert, sondern dass Mutter und Schwester auch mithören.
Ach so.
Das hat mir dann wieder so ein bisschen so, als ob er doch irgendwas gegen Frauen hätte Vibes gegeben, weißt du? Und das habe ich nicht so ganz im Narrativ kapiert, was mir da die Szene jetzt sagen wollte. War er doch ein Frauenhasser oder war er es nicht?
Krass.
Du weißt ja, was ich meine, oder?
Ach
so,
ich weiß. Dachte,
ich rede nur mit Dad, so.
Ja, krass, habe ich so, jetzt wo du das sagst, aber dann stellt sich mir eher die Frage, Niklas, kann jemand Frauenhasser sein, der in der Pubertät ist, also oder gerade in die Pubertät kommt? Da kommen wir eher so auf diese Schiene, ne? Das ist so, boah.
Ja.
Also selbst wenn das so beabsichtigt ist, das...
Ich meine, es gab ja auch davor schon so hier und da mal Hinweise. Ich meine, er ist ja schon ziemlich ruppig mit der Psychiaterin umgegangen, aber war das nur wegen ihrer Funktion als jemand, der etwas tut, was er nicht möchte, oder war es, weil sie auch eine Frau war?
Stimmt.
So.
Stimmt.
Vielleicht war er dieser Frauenhasser-Incel-Typ.
Ja.
Also die Serie liefert auf jeden Fall Hinweise darauf.
Ja.
Aber eine finale Antwort bekommen wir natürlich richtigerweise nicht.
Ja, stimmt eigentlich. Das ist unterstützt auch das, was ich eben gesagt hatte, ne? Dass er sie immer durchschauen will und versucht, schlauer ist als sie und dass das eigentlich gar nicht damit zusammenhängt, dass sie eine Erwachsene ist, eine erwachsene Person, wo sie so eine umgekehrte Psychologie versucht und er das dann aber durchschaut, sondern das hängt eher damit zusammen, dass sie ein anderes Geschlecht hat. Ja. Das ist, ja, ist auch eine Betrachtung.
Alles möglich.
Ja. Also, man merkt, die Autoren, die haben sich da tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht, was sie wie den Darstellern so in den Mund schreiben.
Voll.
An Dialog, an Text. Also es wird nichts dem Zufall überlassen, ne?
Nee.
Achso, in der allerletzten Folge, nochmal um aufs Technische zu kommen, wo ich dann gesehen habe, okay, man merkt hier dran, das ist so One-Shot. Es gibt eine Szene, da ist so die Mutter, die kommen, glaube ich, wieder zurück von dem Baumarkt, ne, gehen wieder ins Haus rein. Wollte ich nur nochmal kurz anmerken, weil es man merkte so, okay, die war so ein bisschen mehr durchblutet im Gesicht. Die hatte so eine recht rote Backen. Daran habe ich gemerkt, okay, die konnten nicht einfach Cut rufen. Wir brauchen jetzt Maske. Wir müssen hier ein bisschen überschminken oder so. Was man in jedem anderen Set hundertprozentig gemacht hätte. Das siehst du im besten Fall ja nicht bei Darstellern, dass sie so. Ja, sie hatte da ein viel durchbluteteres Gesicht, sage ich mal, weil sie auch viel im Movement war, ne, viel in Bewegung. sind gerade ins Haus reingekommen. Normalerweise hast du dazwischen, wenn du so ein ganz normales, ich gehe vom Auto zum Haus, das drehst du in 8 Takes oder so, in 8 Einstellungen ab und drehst 20 Takes. Und dazwischen war fünfmal der Maskenbildner an dir dran oder Maskenbildnerin und hat dir ein bisschen den Puder erneuert. Und daran habe ich gemerkt, okay, das ging hier natürlich nicht. Deshalb, man sah schon, die Farbe im Gesicht hat sich immer so ein bisschen geändert, je nachdem, was die da gemacht haben. Ne? Aber es ist vollkommen okay.
Darüber denkst du gar nicht nach, ne, wenn du damit nicht beruflich zu tun hast oder so, ne? Krass, ey.
Wie gesagt, ich kann mich täuschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das der Grund war.
Ich glaube dir das absolut, ja. Also klingt sehr einleuchtend.
Ja. Es sind ja auch so Sachen in meiner täglichen Arbeit, dass ich achte ja auch drauf, wenn Leute zu krass irgendwie, älteren Menschen hast du es ja oft, dass die so von der Gesichtsfarbe her auch schnell mal rot werden können. Mhm. Einfach weil dann so ein bisschen Aufregung kommt und Durchblutung und so, ne? Und dann hast du plötzlich ein ganz rotes Gesicht, was vorher wenn du ausgeleuchtet hast oder so, was vorher noch nicht der Fall war. Aber wenn die dann auf dem Stuhl sitzen und interviewt werden sollen, kommt dann schon die Aufregung ein bisschen, ne? Oder so. Und ja, aber das ist nur noch mal so ein kleiner Seitenhinweis.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Was bleibt noch? Ja, guckt sie euch an, die Serie Adolescence, eine der besten Serien des Jahres, kann man trotzdem sagen.
Ja.
Triggerwarnung hatten wir ausgesprochen.
Hatten wir auf jeden Fall, ja.
Ja. Mit.
Ist ja nämlich kein gemütliches, wie ihr gemerkt habt, kein gemütliches Popcorn Samstagabend-Kino, oder?
Auf keinen Fall. Man kann es aber an einem Abend durchgucken.
Ja, doch, das schon, ja.
Genau, was ganz cool ist eben, 4 Stunden oder mit einem Päuschen, aber genau, nicht uplifting.
Nee.
Genau, das. Ja, regt sehr krass zum Nachdenken an und lässt euch auf jeden Fall lange Zeit nicht allein.
Bringt auch auf jeden Fall was, sich darüber zu unterhalten, weil also...
Total.
Mir gefällt die Serie jetzt, wo wir mal ein bisschen darüber gequatscht haben, schon ein bisschen besser auf jeden Fall, weil ich irgendwie merke, ich habe doch mehr darüber zu sagen, als ich dachte am Anfang.
Ja, so ging es mir auch. Also ich muss auch sagen, der Podcast jetzt, der hat großen Spaß gemacht, auch wenn es ein hartes Thema ist oder harte Themen hier. Themen, die absolut den Zeitgeist treffen, die aufklären, auch wenn man nicht so ganz in diesen Bubbles drin ist. Schadet es nicht, als andere Generation, ältere Generation, einfach darüber Bescheid zu wissen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Und ja. Seid so gut, lasst uns ein Abo da, das würde uns sehr helfen, auch auf Instagram.
Abo, 5 Sterne.
Genau, die einschlägigen Podcast-Seiten. Was bleibt noch zu sagen? Schaltet bei A42 rein, eine sehr coole Essay über LAMP. Da hat der Niklas, glaube ich, auch viel zu sagen gehabt zu dem Film.
Ja.
Ein sehr kontroverses Filmchen aus dem Hause A24. Wann machen die schon Kontroversen? Also, das ist ja mal was ganz Neues.
Ja.
Aber der ist nochmal was Besonderes, der Film. Schaut euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht kennt, und hört euch dann die A42-Folge zu LAMP an. Ja. Bis und dahin.
Nächste Woche, ohne Scheiß, nächste Woche, ich glaube das erste Mal sogar, haben wir podcastübergreifend so eine kleine Themenwoche, ne? Weil ich werde über Star Wars Episode 3 sprechen, kann ich schon mal verraten. Das haben sich hat sich die Community bei Instagram gewünscht.
Mhm.
Und auch wir werden ein bisschen über Star Wars sprechen, hier bei den Rittern des Filmgenusses.
Genau, denn gegen Ende des Monats, ich habe das Datum jetzt nicht ganz, müsste um den 24. rum, wird Star Wars Episode 3 zum 20-jährigen Jubiläum wieder aufgeführt.
So ist es.
Genau. Wir werden uns den Film safe angucken Und ja, wir werden hier im Podcast darüber sprechen. Niklas wird bei A42 darüber sprechen und das wird großen Spaß machen. Ja.
Wir haben auch einen Gast dabei. Einschalten wird sich lohnen, sag ich mal.
Genau, einschalten wird sich definitiv lohnen.
Die Star Week bei den verdammten Nerds.
Die Star Week, sehr gut. Ja, in dem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut. Niklas, vielen Dank.
Danke dir auch. Und an alle da draußen viel Spaß beim Filmschauen, beim Serienschauen. Guten Ritt, bis nächste Woche.